ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 16. August. Wir zeichnen diese Folge um 15 Uhr auf. Und wir, das sind diesmal drei, nämlich Rebecca Barth, die ARD-Korrespondentin im Studio Kiew, gerade unterwegs in der Sumy-Region in der Ukraine und damit ganz in der Nähe des ukrainischen Vorstoßes in die russische Region Kursk. Und auch dabei ist unser Moskau-Korrespondent Frank Eichmann. Ich bin Carsten Schmiester in Hamburg. Das ist eine etwas ungewöhnliche Form für diesen Podcast, aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, denn sie macht ja Sinn. Mit dem Vorstoß auf russisches Gebiet hat die Ukraine so ziemlich alle überrascht, die Russen, aber eben auch Verbündete im Westen, zumindest nach allem, was wir hören. Und für viele ist auch der bisherige Erfolg der Operation überraschend. Wer hätte den seit Monaten im Süden oder vor allem im Osten an der Front so unter Druck stehenden Ukrainern das zugetraut? Trotz Munitions- und Personalmangels. Präsident Zelensky hat nach anfänglichem Schweigen inzwischen mehrfach über den Überraschungsangriff gesprochen.
Oberbefehlshaber Sirski hat sowohl über die Lage an der Front als auch über unsere Operation in der Region Kursk berichtet. Wir haben vereinbart, dass wir unseren Soldaten in der Region Donetsk zusätzliche Waffen schicken werden, mehr als geplant. Ich danke all unseren Kämpfern, jedem unserer Soldaten, jedem Unteroffizier, jedem Offizier, die dem russischen Druck widerstehen und unser Land verteidigen. Unser Vormarsch in der Region Kursk verläuft gut. Wir erreichen unser strategisches Ziel. Auch der Austauschfonds für unseren Staat wurde deutlich aufgefüllt.
Austauschfonds, hat er gesagt. Was könnte das sein? Das könnte zum Beispiel eine Umschreibung sein für Verhandlungsmasse. Nur welche Verhandlungen kann er damit meinen? Russlands Präsident Putin nennt den ukrainischen Angriff Terror und er versucht angesichts der militärischen und für ihn sicher auch persönlich peinlichen Schlappe mit der klassischen Täter-Opfer-Umkehr.
Das macht klar, warum das Kiewer Regime unsere Vorschläge zu einer friedlichen Lösung zu kommen, sowie die Vorschläge neutraler Vermittler abgelehnt hat. Offenbar kämpft hier der Westen mit Hilfe der Ukrainer gegen uns. Der Feind versucht dabei ganz offensichtlich, seine Verhandlungspositionen zu verbessern. Aber über welche Art von Verhandlungen können wir überhaupt sprechen, wenn wir sie mit Leuten führen müssen, die wahllos Zivilisten oder zivile Infrastruktur angreifen oder Atomkraftwerke bedrohen? Worüber soll man mit denen reden?
Wir drei in diesem Podcast stellen diese Frage heute nicht. Das sind ja Rebecca Barth und Frank Eichmann. Ich habe die beiden dabei, weil diese Kursk-Offensive eben viele Fragen aufwirft. Und zwar Fragen, die man am besten entweder aus Moskau oder aber aus Kiew beantworten kann. Oder im Fall Rebecca Barth sogar aus der Region Sumy. Das ist ja in der Nähe der ukrainischen Truppen, also ganz nah dran. Rebecca ist dorthin gereist und da haben wir sie jetzt auch über eine Leitung gekriegt. Rebecca, vielleicht erstmal ganz kurz zur aktuellen Lage. Wir haben jetzt 10 Tage diese Aktion, die läuft mit einer großen Überraschung, schnellen Erfolgen auch. Es gibt jetzt erste Meldungen, dass es nicht mehr ganz so schnell weitergeht. Was weißt du über die Fortschritte der ukrainischen Truppen?
Genau, das haben uns auch die Soldaten, die wir hier in Sumy und in der Region Sumy sprechen konnten, bestätigt. Das Tempo der Offensive hat sich etwas verlangsamt. Das gibt auch die ukrainische militärische Führung an. Je nach Stelle, so sagte man, rückt man aktuell etwa 1 Kilometer pro Tag vor, also etwas langsamer als noch in den ersten Tagen. Aber uns hat gestern ein hoher Offizier der ukrainischen Armee, der auch daran beteiligt war, diese Offensive zu planen, gesagt, dass er davon ausgehe, man könne dieses Tempo noch einige Tage so weiterhalten.
Ich höre gerade im Hintergrund Autos. Du stehst also mal wieder, muss man sagen, wahrscheinlich direkt an der Straße irgendwo.
Ich bin mal wieder an einer Tankstelle, genau, ja. Und schalte aus unserem Auto mich dazu.
Okay. Bisschen ab und zu ist es mal unterbrochen, aber das ist logisch. Wie empfindest du im Moment die Stimmung der Menschen dort, nicht nur der Soldaten, aber natürlich auch der Soldaten? Ist diese Euphorie der ersten Tage, über die du ja berichtet hast, noch so da?
Es ist hier in Sumy tatsächlich eine ganz merkwürdige Gleichzeitigkeit, würde ich sagen. Wir haben viele Soldaten in der Stadt, die von hier aus in den Krieg fahren, an die Front fahren, die teilweise wirklich sehr gut gelaunt sind. Die Moral bei ihnen ist hoch. Sie freuen sich darüber, vorrücken zu können, Russland angreifen zu können, auf russischem Territorium operieren zu können. Gleichzeitig kommen in diese Stadt viele Menschen, die die Grenzregion nun verlassen müssen, die aus den ukrainischen Dörfern fliehen müssen. Die können sich hier melden an verschiedenen Stellen und bekommen humanitäre Hilfe. Ihnen wird geholfen, auch einen Schlafplatz zu finden. Aber das sind Menschen, die alles verloren haben. Und dann hat man die Einwohner, die auf den ersten Blick einen relativ normalen Alltag weiterleben, die am Stadtstrand, am Fluss schwimmen gehen, die in den Cafés sitzen und immer wieder Luftalarm. Wir hören auch immer wieder Explosionen. Auch in der Region Sumy gibt es viele Gleitbombenangriffe. Je nachdem, wo die sind, hört man das in der Ferne. Und so kommen hier diese vielen Menschen und diese vielen verschiedenen Perspektiven zusammen.
Es kommen ja auch andere Menschen zusammen, nämlich Kriegsgefangene, und zwar russische Soldaten, die jetzt in ukrainischer Gefangenschaft sind. Du kommst jetzt gerade aus einem Gefängnis und hast einige davon getroffen. Was ist dort dein Eindruck?
Also vielleicht kann ich erst einmal beschreiben, wie das abgelaufen ist. Das ukrainische Militär gewährt Journalisten hier in der Ukraine ab und an Zugang zu russischen Kriegsgefangenen. Wir haben auch in der Vergangenheit da schon einmal drüber berichtet. Es gibt beispielsweise ein großes Kriegsgefangenenlager in der Westukraine, wo auch Journalisten drin arbeiten dürfen, drehen dürfen und mit Kriegsgefangenen sprechen dürfen. Auch uns wurde Zugang gewährt, zusammen mit anderen Kollegen. Und an diesem Ort, wo hier die Kriegsgefangenen festgehalten werden, so sagte man uns, sind aktuell etwa 70 Männer. Die allermeisten von denen, 80%, sind Wehrdienstleistende. Das sind sehr junge Männer, 19, 20, 21 Jahre alt. Ich möchte sagen, fast Kinder. Die sind auch physisch klein, schmal. Ja, kleine Jungs eigentlich, die im Keller dieses Gebäudes, dort befinden sich die Zellen, in verschiedenen Zellen untergebracht sind. Sie leben zusammen in diesen Zellen. Mal sind es 4, 5, 6 Leute, mal über 10 Leute. Es ist unglaublich schlechte Luft da unten drin. Das ist mir sofort aufgefallen. Und wir haben natürlich gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, ob wir mit ihnen sprechen dürfen. Und einige von ihnen haben gesagt, sie wollen sogar, dass wir sie filmen, denn sie haben die Hoffnung, dass ihre Familien in Russland sie in den Medien sehen und so sehen, dass es ihnen gut geht.
Dass sie am Leben sind, ja.
Dass sie am Leben sind. Wir haben auch gesehen, dass das Komitee des Roten Kreuzes dort arbeitet. Die stellen dann den Kontakt her zu den Familien. Denn die Kriegsgefangenen zum aktuellen Zeitpunkt können nicht direkt anrufen, aber die Familien sollen doch informiert werden, dass sie am Leben sind, dass es ihnen soweit gut geht. Sie haben uns gesagt, sie werden dort gut behandelt, sie bekommen genug zu essen, sie werden nicht misshandelt, sondern ihnen geht es gut. Aber sie haben auch von der großen Angst berichtet, die sie empfunden haben, als sie sich ergeben haben, als sie sich in Kriegsgefangenschaft begeben haben. Denn sie sagten, man habe vorher viele Berichte darüber gehört, dass russische Kriegsgefangene systematisch misshandelt werden. Ich muss dazu sagen, das ist in vielen Fällen eine Propagandaerzählung, denn unabhängige Berichte von Menschenrechtsorganisationen oder eben auch dem Roten Kreuz bestätigen keine systematische Folter von Kriegsgefangenen hier in der Ukraine.
Jetzt stellt sich die Frage, was will Zelensky, was will die Ukraine eigentlich mit diesem Vorstoß erreichen? Wir haben schon viel darüber gehört, da ist von einem Moralboost sozusagen die Rede, also nach vielen schwierigen Monaten den Ukrainern zeigen, wir können militärisch noch etwas leisten, wir sind da durchaus nicht zu unterschätzen. Er selber hat in dem Ton, den wir im Intro gehört haben, von einer Verbesserung der Verhandlungsposition gesprochen. Könnten diese Wehrpflichtigen ja wahrscheinlich doch auch ein Faustpfand sozusagen sein für kommende weitere Verhandlungen mit Russland?
Also diese Wehrpflichtigen, die hoffen natürlich, dass sie jetzt sehr schnell ausgetauscht werden. Sie wollen zurück nach Hause zu ihren Familien. Es heißt von ukrainischer Seite auch, dass Russland bereits Kontakt zur ukrainischen Seite aufgenommen hat, um diese neuen Gefangenen auszutauschen. Denn es sollen doch mehrere hundert sein, die hier sehr schnell in Kriegsgefangenschaft, nur bei dieser Offensive auf die Region Kursk, in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Das sagte uns gestern ein hochrangiger Offizier. Und es wurden auch Bilder verbreitet von einer Gefangennahme, wo sich in einer Situation knapp über 100 Männer ergeben haben. Das passiert so in der Größenordnung relativ selten. Aber wenn wir jetzt uns wirklich fragen, was ist das Ziel dieser Aktion, dann ist es immer noch nicht so ganz klar, beziehungsweise nicht ganz klar, ob das wirklich funktioniert. Die ukrainische Seite ist mit dem Angriff auf Russland ein sehr hohes Risiko eingegangen. Uns wurde gestern von einem Soldaten, einem sehr hochrangigen, gesagt, es gehe vor allem darum, eine Pufferzone zu erkämpfen. Denn, so sagte er, aus Russland wird die Region Sumy, in der ich mich gerade befinde, regelmäßig mit Artillerie, mit Mörsern angegriffen. Und es gibt nichts, womit man sich dagegen schützen kann. Also ist die Idee, die russischen Streitkräfte von der Grenze zurückzudrängen, um die Zivilisten, die nahe an der Grenze leben, zu schützen. Wir sehen aber hier aktuell, hat der Beschuss durch Gleitbomben von russischer Seite aus offenbar massiv zugenommen. Und diese Zivilisten müssen nun die Region verlassen und flüchten nach Sumy.
Und welchen Reim macht ihr im Studio Kiew euch jetzt darauf? Was ist so für euch das logischste Szenario?
Ich glaube, es gibt mehrere Szenarien bzw. mehrere Effekte, die diese Offensive hat. Du hast es angesprochen, also die Moral, und das finde ich wirklich bemerkenswert und außergewöhnlich hier in Sumy und in der Region. Ich habe das in 2,5 Jahren Krieg so sehr selten erlebt. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, an dem die Soldaten tatsächlich so positiv eingestellt waren, wie es aktuell hier der Fall ist. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die letzten Monate eben auch so bitter waren aus ukrainischer Sicht und so schwierig und man so sehr unter Druck stand, wie man es ja auch jetzt noch aktuell steht, vor allem in der Region Donetsk. Aber hier ist es eben eine andere Situation. Man greift an, man hat die Initiative, nicht nur, dass man die russischen Truppen auf eigenem Gebiet zurückdrängt. Nein, man hat es sogar nach Russland reingeschafft und trägt den Krieg nach Russland. Das ist auf der einen Seite für viele Soldaten ein Erfolg. Auf der anderen Seite hat es auch, ich weiß nicht, ob das Wort Rache das Richtige ist, aber viele Menschen sagen so etwas wie, jetzt sollen die auch mal spüren, wie das ist. Auch Zivilisten berichten uns das. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die sagte, wir ertragen das jetzt seit 2,5 Jahren und deswegen ist es nur richtig, dass wir den Krieg jetzt nach Russland bringen.
Aber die Ukraine hat eben sehr begrenzte Ressourcen. Donetsk, du hast angesprochen, sie steht weiter östlich, weiter südlich selber noch groß unter Druck. Das sind Meldungen, die wir auch an diesem Freitag bekommen. Das Risiko ist ja doch, wenn ich jetzt alle Experten mal zusammenzähle, die sich mittlerweile geäußert haben, dass das am Ende wirklich gefährlich werden könnte, wenn die russische Seite irgendwann Kraft genug findet, zurückzuschlagen, möglicherweise die ukrainischen Truppen auch zurückzudrängen, dort Verluste verursacht und dann an den anderen Teilen der Front natürlich noch weniger Mensch, noch weniger Material da ist, um Russland zu widerstehen. Das heißt, spielt Kiew da Vabank?
Es ist da auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Risiko, das stimmt. Ich habe den Eindruck, dass man hier aber eine Möglichkeit gesehen hat, aus dieser ständigen Defensive herauszukommen. Und die Ukraine hat nicht viele Möglichkeiten in diesem Krieg. Verhandeln nach russischen Vorgaben ist auch für die Mehrheit in dieser Gesellschaft untragbar. Man ist abhängig von westlicher Unterstützung, von westlichen Waffenlieferungen. Man ist ein kleineres Land mit weniger Menschen. Also die Ausgangsposition ist sehr, sehr schwierig. Die Ukraine hat sehr wenig Möglichkeiten. Hier hat sie offenbar eine Möglichkeit entdeckt, doch auch Russland schmerzhaft zu treffen. Und sie schafft einen Präzedenzfall, nämlich, dass sie Russland angreift, auf russisches Territorium vordringt, teilweise auch mit westlicher Militärtechnik. und zeigt damit auch den westlichen Partnern, dass das offenbar in Ordnung ist, ohne dass der Dritte Weltkrieg ausbricht oder ein Atomschlag die Folge ist. Das ist etwas, was hier in der ukrainischen Gesellschaft schon seit ganz langer Zeit besprochen wird oder beziehungsweise eine Position ist, die man von den westlichen Partnern nie verstanden hat. Die Ukrainer werfen vielen westlichen Partnern da Angst vor Russland vor und können nicht verstehen, warum man beispielsweise nicht die Erlaubnis hat, mit westlichen Waffen auch tief in russisches Gebiet militärische Ziele anzugreifen. Das heißt, hier schafft sie einen Präzedenzfall und vielleicht, das ist nur eine Idee, die mir auch im Kopf ist, geht es auch darum, den westlichen Partnern zu zeigen, zum einen, wir können das militärisch und zum anderen, die Welt geht nicht unter, wenn man Putin in die Schranken weist.
Das ist ein Signal ja auch vor allem zum Beispiel an Washington. Biden ist sehr zurückhaltend, unser Kanzler aber auch. Mir ist heute Nacht ein Gedanke gekommen, der fast schon zynisch ist. Nehmen wir mal an, das läuft nicht so gut mittelfristig und die Ukraine gerät zunehmend in Bedrängnis, gerade weil sie auch geschwächt aus diesem Vorstoß herauskommt. Der Westen hat sich ja klar positioniert und gesagt, sie darf diesen Krieg nicht verlieren. Ist es dann nicht vielleicht auch sozusagen unausgesprochen die gedachte Rückversicherung, wenn wir hier richtig gegen die Wand fahren, dann muss der Westen uns doch raushauen. Wir setzen den also praktisch noch mehr unter Druck, weil keiner kann ja zulassen, dass die Ukraine zum Beispiel am Ende kapituliert. Das haben ja einige Militärexperten vorhergesagt für den Fall, dass dieses riskante Manöver eben scheitert.
Na, da können wir natürlich nur spekulieren. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Es wurde aber auch nie gesagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das ist, glaube ich, das sind Aussagen mit viel, viel, viel Interpretationsspielraum. Aber du hast vollkommen recht. Sollte das hier schief gehen, und da sind wir wieder beim Thema Moral, dann kann sich das natürlich auch sehr, sehr negativ auf die Stimmung hier in der Bevölkerung auswirken, auch auf die Stimmung in der Armee, die gerade gut ist, obwohl man gleichzeitig ja in der Region dann jetzt auf dem Rückzug ist. Dieser hochrangige Offizier, mit dem ich gestern sprechen konnte, der sagte, ihm tut es selber weh, dass wir gerade nicht im Donbass helfen können, unseren Jungs, die da auf dem Rückzug sind. Aber diese Operation, die wir hier durchführen, ist viel, viel wichtiger. Denn wir haben hier die Möglichkeit, den russischen Truppen viel höhere Verluste zuzufügen, als wir dort im Donbass in der Lage wären. Und damit spricht er zum einen Verluste, was Getötete und Verletzte angeht, an. Aber vor allem auch diese vielen Kriegsgefangene, die man nehmen kann, sind natürlich auch Bilder, die die Ukraine da produziert, die Russland, das russische Regime unter Druck setzen sollen, aber auch hier natürlich der Bevölkerung zeigen, wir sind da, wir haben die Oberhand jetzt in diesem Gebiet, was auch kein kleines Gebiet ist, muss man sagen.
Also es geht in der Summe jetzt nochmal wirklich um ein hohes Risiko, das da eingegangen wird. Unter Umständen, wenn es gut geht, wird Russland eben auch geschwächt, Rebecca, möglicherweise auch mittelfristig. Denkst du, das könnte ein ganz, ganz kleiner Schritt auf dem Weg zu Verhandlungen irgendwann doch mal sein? Denken wir jetzt mal positiv, das Best-Case-Szenario?
Wenn der Plan der Ukraine aufgeht, vielleicht ja. Putin ist jetzt in der Situation, dass der Krieg in Russland angekommen ist. Es müssen Menschen fliehen, sie müssen versorgt werden, sie sind vielleicht auch unzufrieden. Man kann diesen Krieg also nicht mehr so verstecken, man kann sich vor ihm nicht mehr wegducken, aber auch international signalisiert Putin damit ja seinen Verbündeten, dass er nicht in der Lage ist, seine eigenen Grenzen zu schützen. In der Hinsicht könnte es auf jeden Fall eine Schwächung Russlands sein. Ob das aber nun schneller zu Verhandlungen führt, da bin ich mir unsicher, denn wir haben es in Russland immer auch noch mit einer Propagandamaschine zu tun. Und man könnte den Angriff der Ukrainer eben auch anders deuten, nämlich als Bestätigung dessen, was man seit einigen Jahren schon propagiert, nämlich dass man von Feinden umzingelt ist, dass man ja die Ukraine nur angegriffen habe, um einen Schlag der Ukrainer gegen Russland zu verhindern, als Präventivschlag sozusagen und so weiter und so fort. Also da bieten sich verschiedenste Möglichkeiten, das auch anders auszulegen und vielleicht auch für die eigene Stärkung dieses Regimes zu nutzen. Ich glaube, das können wir zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht absehen. Ich glaube, vieles hängt tatsächlich davon ab, was machen jetzt alle Parteien, die involviert sind, die Ukraine, Russland, die jeweiligen Verbündeten der beiden Länder aus dieser Situation und wie entwickelt sich die Situation wirklich hier vor Ort auf dem Schlachtfeld? Gelingt es den Ukrainern weiter vorzurücken? Gelingt es den Ukrainern, das Gebiet dann auch zu halten? Wenn sie es nicht halten können, wie kommt dann auch Selenskyj oder die ukrainische Führung aus dieser Aktion wieder raus? Kann man sich da geordnet zurückziehen und das vor dem eigenen Publikum, der eigenen Gesellschaft kommunizieren? Auch das sind Fragen, die für mich, muss ich ehrlich gestehen, zum aktuellen Zeitpunkt noch offen sind.
Aber du hast schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet, Rebecca. Dankeschön. Wir schalten bestimmt öfter nochmal hin. Bleibst du jetzt länger in Sumy oder fahrt ihr bald wieder zurück nach Kiew?
Nein, das war jetzt nur eine kleine Stippvisite. Tatsächlich, wir fahren morgen wieder zurück, aber ich gehe stark davon aus, dass uns die Entwicklungen hier natürlich weiter beschäftigen werden. Und wir sind ja ein großes Team hier vor Ort. Es werden die Kollegen mit Sicherheit in der nächsten Zeit auch nochmal hierher fahren.
Dankeschön, Rebecca. Und angesprochen wurde es ja schon, es geht eben immer auch darum, wie wirkt sich dieser Vorstoß auf Russland aus. Ich bin jetzt verbunden mit Frank Eichmann in unserem Studio in Moskau. Mit ihm möchte ich sozusagen die Offensive mal von der anderen Seite betrachten. Und auch er hat Menschen getroffen, und zwar Menschen, die etwas tun müssen in Moskau, mit dem sie vor ein paar Tagen nie gerechnet hätten. Sie packen nämlich Hilfsgüter für Geflüchtete, und zwar für geflüchtete Russen aus der Region Kursk. Frank, du hast diese Menschen getroffen. Was hast du mit denen erlebt?
Ja, das ist richtig. Und das war eine Annahmestelle für Spenden, für Hilfsgüter, die, und das war das Besondere, organisiert wurde von Menschen, von Organisationen, die eigentlich eher kriegskritisch sind, die aber sagen, und das fand ich eigentlich den wirklich wichtigen Satz, wir helfen Menschen und nicht ihren Gedanken. Denn es ist schon so, die sind auch dort in Kursk, dort sind viele Flüchtlingsheime aufgebaut worden oder Notunterkünfte vom russischen Katastrophenschutz. Da fehlt es in der Tat an vielem und da wird das eingesammelt, was wir ja, wenn wir mal einen ganz großen Sprung machen, noch so aus dem Jahr 2015 kennen, als da sehr viele Flüchtlinge völlig unerwartet nach Deutschland kamen und sich dann so Kleiderkammern gegründet haben, also sprich Kleidung, Bettwäsche, Hunde, Katzenfutter, Nahrung und Sachen, Windeln für Babys und so weiter und so fort. Das muss jetzt eben schnell organisiert werden. Und das hat sich einerseits eben wirklich so gesellschaftlich organisiert. Es gibt auch kirchliche Sammelstellen, aber es ist eben ganz offensichtlich so, der Staat ist mit dieser Aufgabe überfordert und deshalb springt die Gesellschaft auch hier in Russland ein.
Aber wenn du sagst, die Leute sagen, wir helfen nicht Ideen, sondern erstmal Menschen, ist der Effekt dieses Vorstoßes der Ukraine eher so eine Solidarisierung von auch Kriegsskeptikern mit denen, die da nicht so kritisch sind? Das heißt, dieser gewünschte Effekt, den die Ukraine ja sicher hatte, treibt einen Keil da in die russische Gesellschaft. Kratzt mal ein bisschen an Putins Basis. Haut das nicht hin?
Das haut nicht hin. Nein, das haut nicht hin. Und ehrlich gesagt, bis zum Morgen des 6. August, das ist ja jetzt gerade mal 1,5 Wochen her, 5.30 Uhr, wer hätte denn gedacht, dass die Ukraine auf russisches Gebiet vorrückt und dort bleibt? Es hat in dem Gebiet, in Belgorod, ja sowas schon gegeben, im Mai, vor einem Jahr auch im Frühjahr, dass so kleine Freiwilligenverbände bestehend aus russischen Staatsbürgern auf ukrainischer Seite dort vorgerückt sind mit so 2, 3 Schützenpanzern, die waren 2 Tage später wieder weg. Das hat jetzt hier eine neue Qualität. Hier ist jetzt wirklich erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg russisches Gebiet auf längere Sicht besetzt worden von einem anderen Staat, wobei es hier ganz offiziell in Russland nicht so gesehen wird. Hier ist vom Terror die Rede, vom ukrainischen Terror. Und deswegen gilt in den Regionen auch das sogenannte Regime KTO, Konterterroristische Operation, auch für die Menschen, die dort sind, mit Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Checkpoints etc. Aber dass man jetzt sagt, jetzt ist der Krieg bei uns angekommen, den wir in die Ukraine gebracht haben. Dieser Transfer, der funktioniert in der Tat so nicht. Das wäre zu einfach gedacht, sondern die Menschen beschweren sich übrigens am Tag 3. Hier mal ein praktisches Beispiel. Da gab es aus Sucha, wir haben von dieser Ortschaft ja jetzt schon viel gehört in den vergangenen Tagen, da steht so eine Gasmessstation für die Erdgasdurchleitung durch die Ukraine nach Südeuropa, Österreich und die Slowakei sind da angekommen. eingeschlossen. Und in diesem Ort oder nahe diesem Ort, da haben sich dann Menschen, wie man es gerne hier machte, vor die Kamera gestellt, ein Selfie in Richtung Putin adressiert und haben gesagt, wir unterstützen die Antiterroroperation seit Tag 1. Jetzt fühlen wir uns aber hier allein gelassen. Hier ist irgendwie alles in Ruin. Wir werden beschossen. Wladimir Wladimirovich, Herr Putin also, helfen Sie uns bitte. Diesen Glauben gibt es immer noch an diese Machtvertikale und man hat dann eher das Gefühl, vermutlich der Putin wird nicht richtig informiert. Da gibt es ja auch einige Anzeichen für. Aber dieser Dreh, jetzt zu sagen, jetzt kommt so eine Art Bestrafung oder so, nein, das ist nicht so. Und es gibt noch ein großes Fragezeichen ohnehin. Was eigentlich ist das Ziel dieser Operation oder anders gefragt, wie lange wird dieses Gebiet in Kursk noch besetzt sein und wie stringent kann sich das russische Militär aufstellen und die Grenztruppen dort und die ukrainischen Truppen aus diesem Gebiet herausdrängen?
Jetzt gucken wir mal ein bisschen ins Politische. Wie reagiert denn Putin? Wie reagieren seine Leute darauf? Mit welchen eventuell auch verbalen Gegenattacken antworten sie oder haben sie schon geantwortet?
Der August ist ja so ein verrufener Monat hier in Russland. Wir gehen mal ins vergangene Jahr. Im Sommer der Prigozhin-Aufstand, im August dann der Absturz des Flugzeuges. Jetzt passiert wieder so etwas. Und schon bei Prigozhin hat ja Putin nicht sofort und entschlossen reagiert und diesmal auch nicht. Es hat gedauert. Über anderthalb Tage, bis er überhaupt mal aufgetaucht ist. Da gab es eine Regierungssitzung, da hat er gesagt, vor laufenden Kameras, wir müssen jetzt mal über die Ereignisse in Kursk reden. Dann hat sich an dem Nachmittag noch Gerassimov, der Generalstabschef, das erste Mal gemeldet. Ein bisschen später ist er nochmal aufgetreten und Gerassimov hat letztlich versprochen, ja, die Einheiten der Armeegruppe Nord und die FSB-Grenzschutzbeamten, der Grenzschutz, der russische, gehört ja zum Inlandsgeheimdienst FSB, die haben den Vormarsch des Feindes gestoppt und in Richtung Kursk und sie sind jetzt dabei, den Feind an die Grenze zurückzudrängen. Das gab es erstmals am Tag, nachdem der Angriff begann. Wir sind jetzt aber einige Tage weiter und ganz offensichtlich hat das so nicht funktioniert. Das war eine Beschwichtigung. Und dann hat es von Putin einen etwas ausführlicheren Auftritt gegeben, aber auch der ist schon wieder einige Tage her, am Ende der vergangenen Woche. Da hat er dann gesagt unter anderem, wir sind ja im Krieg gegen den Westen oder anders gesagt, der Westen ist im Krieg gegen uns und jetzt sehen wir das hier. Diese terroristische Operation zeigt das mal wieder. Wie können wir denn künftig verhandeln mit jemandem, der Zivilisten angreift und zivile Infrastruktur angreift? Das war so eine Reaktion und seitdem ist es wieder sehr, sehr ruhig geworden. Und wir haben so eine Situation, ganz eigenartig, im Rest des Landes des Business as usual. Putin trifft sich mit Abbas. Putin wird gezeigt, wie er sich mit dem amtierenden Gouverneur von Tula trifft und mit dem in seinem Büro irgendwas bespricht. Und es fehlt so die Idee, wie denn jetzt Russland reagieren will und was Putin wirklich vorhat.
Ich lese jetzt gerade beim Institute for the Study of War, das ist ja so eine Quelle, die wir immer nehmen, die sich analysieren, was da eigentlich in Moskau passiert, dass die Russen eine extreme C2-Schwäche haben. Guckt mal nach, landet man bei Command and Control, da sind wir jetzt beim Militär. Das heißt, wenn du dir das durchliest, dann wird da der Eindruck vermittelt, als gehe da beim russischen Militär gerade in dieser Region Kursk alles drunter und drüber, nach wie vor nichts wirklich im Griff. Jeder befiehlt irgendwas aneinander vorbei. Völliges Chaos. Man könnte natürlich, wenn du sagst, wir hören so seltsam wenig, A, entweder denken, die wissen überhaupt nicht, wo ihnen der Kopf steht, oder B, man könnte auch denken, da wird jetzt tatsächlich an einer Antwort gearbeitet und zwar unter derselben Geheimhaltung, wie die Ukraine es ja auch mit dem Vorstoß gemacht hat. Was hältst du dafür wahrscheinlicher?
Oder eine Mischung aus beidem. Diese massierten Angriffe hat es ja schon gegeben, wieder auf ukrainische Infrastruktur und da ist ja sehr, sehr viel schon zerschossen worden. Womöglich kommt das noch, aber die wichtigste Aufgabe heißt ja am heutigen Tag, ihr müsst euch dort organisieren und ihr müsst mal jetzt schnellstens die ukrainischen Verbände aus dem Land bringen. Das ist aus Sicht aus Moskau oder aus diesem Riesenreich Russland natürlich eine wirklich ganz, ganz kleine, eine verschwindend kleine Fläche. Da hat sich ja der Gouverneur, der amtierende Gouverneur von Kursk verplappert, als es diese Online-Schalte gab vergangene Woche mit Putin und gesagt, 40 Kilometer Frontbreite, 12 Kilometer Tiefe, 28 Ortschaften haben sie besetzt. Putin hat sofort unterbrochen, gesagt, das ist Sache des Militärs, sie kümmern sich mal um die sozioökonomischen Problemchen, bitte. Und das war die Zahl, die bisher genannt wurde, dann gab es keine mehr. Und ich will es jetzt mal plastisch machen. Ich will gar nicht interpretieren und raten, sondern ich sage, was wir hier an Informationen erhalten in Russland. Jeden Tag am frühen Nachmittag, liegt jetzt schon vor, glücklicherweise, meldet sich das Verteidigungsministerium mit so einer Art Frontbericht. Da heißt es dann im Satz 1, das ist eine stehende Formulierung, die Streitkräfte wehren weiterhin einen Versuch der ukrainischen Streitkräfte ab, in das Territorium der Russischen Föderation einzudringen. Und dann auch noch den letzten Satz, die Operation zur Vernichtung von Einheiten der russischen Streitkräfte geht weiter. Dann gibt es so eine detaillierte Auflistung, wo man gerade unterwegs ist, was man befreit hat. Das deckt sich nicht immer unbedingt mit dem, was die ukrainische Seite meldet. Und dann kommt so ein Absatz und da werden die Verluste aufgelistet des Tages und die Gesamtverluste. Und die nehme ich jetzt mal. Wenn man dem russischen Militär 1:1 glaubt und nur das als Quelle hat, dann hat Russland seit dem Morgen des 6. August 2640 Militärangehörige schwer verletzt oder getötet, also die sind verloren für die Gegenseite, heißt es, 37 Panzer vernichtet, 32 Mannschaftstransporter, 23 Schützenpanzer, über 200 gepanzerte Fahrzeuge, noch 100 weitere Fahrzeuge, Raketenabwehrsysteme, Trägerraketen, Feldartilleriegeschütze und Stationen der elektronischen Kriegsführung. Wenn ich das lese und wenn ich das russische Staatsfernsehen einschalte und dort von morgens bis abends sehe, aus dem frontnahen Bereich, was dort an Erfolgsmeldung kommt, habe ich das Gefühl, das ist heute oder morgen vorbei. Das ist wirklich eine Episode. Wenn ich höre, was die Ukraine oder was Rebecca erzählt, dann klingt das ganz anders. Und das geht nicht überein. Wir sehen die Strategie nicht und darum wirkt das momentan wirklich sehr, sehr eigenartig in einem Land, das seit 2,5 Jahren Krieg führt, das auch schon eben kleinere Angriffe auf den Grenzbereich erlebt hat. Da würde man sich denken, da ist man doch schneller dabei, aber offensichtlich ist diese sehr, sehr lange Grenze eben doch nicht so einfach zu verteidigen und das nutzt die Ukraine aus.
Gibt es denn irgendwelche Ahnungen, dass Putin möglicherweise schon wieder beim Militär an der Spitze Veränderungen herbeiführt, dass er irgendwie sagt, so geht es nicht, wir müssen nochmal wieder neu anfangen oder halten die da alle noch zusammen?
Das ist ja ein Prozess, der im Gange ist seit der Umbesetzung der Regierung und mit der Umbesetzung zunächst einmal des alten Verteidigungsministers Shoigu ist ja so dessen zweite Reihe oder viele aus dieser zweiten Reihe sind mit Korruptionsvorwürfen ja entfernt worden, sind angeklagt worden, sitzen zum Teil in Haft. Es hat jetzt da weitere Festnahmen gegeben. Es sind schon einige Leute, also da gibt es einen Umbau. Der neue Verteidigungsminister Belousov hat sich am Donnerstag gemeldet und hat einen detaillierten Plan vorgelegt, was jetzt alles passieren muss. Man braucht genauere Informationen, man muss sich besser miteinander absprechen, koordinieren, die Zuführung muss besser passen. Also das, was eigentlich schon hätte vor über einer Woche passieren müssen, hat er jetzt zumindest mal öffentlich gemacht. Aber ich denke, im Fadenkreuz dürfte der Mann stehen, von dem ich schon gesprochen habe, der am zweiten Tag auftauchte und sagte, wir haben das unter Kontrolle und wir drängen den Feind zur Grenze zurück. Und das ist sehr schnell erledigt, nämlich Generalstabschef Gerassimov. Also, dass der noch sehr lange im Amt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, die erste Aufgabe heißt hier tatsächlich auch für das Militär, wir müssen jetzt, wie auch immer, versuchen, die ukrainischen Streitkräfte aus dem Gebiet dort in Kursk herauszubekommen.
Es gibt unter unseren Hörern zum Ende unseres Gesprächs, Frank, nochmal dieses Zitat oder Zitate, einige Mails, die wir gekriegt haben seit Beginn dieser ukrainischen Offensive, also am 6. August, die in eine Richtung gehen, die wir schon öfter gehört haben, nämlich, ich zitiere mal eine Mail von Inge Schwedemann, die sagt, zu dieser Offensive stellt sich mir inzwischen die Frage, ob sie möglicherweise zu einem taktischen Atomschlag Russlands führen könnte, da nach russischer Militärdoktrin ein solcher Schlag gerechtfertigt wäre, wenn ein Angriff mit konventionellen Waffen auf russisches Staatsgebiet die Existenz des Landes gefährdet. Davon haben wir ein paar gekriegt. Das hat es ja schon öfter gegeben. Medvedev vom Sicherheitsrat hat ja auch wieder mit dem Atomsäbel sozusagen gerasselt. Können wir die Hörer beruhigen und die Hörerinnen?
Also Medvedev wirklich ernst zu nehmen in dem, was er schreibt, das fällt nicht nur mir wahnsinnig schwer, weil das ist einfach verrückt und durchgeknallt. Punkt. Ich habe mich jetzt genau mit dem Satz, den du vorgelesen hast, sehr gut vorbereitete Hörer hier auch mal ausgestattet. Genau, Existenz des Staates bedroht, das ist eben schon eine sehr hohe Hürde. Ich würde aber ganz kurz einen ganz kleinen Schlenker machen, wenn ich darf. Es gibt eine Art atomare Bedrohung zurzeit in der Tat. Es gibt das große Atomkraftwerk Saporija. Das ist das größte Europas, 6 Blöcke, ist von Russland besetzt worden, direkt in den ersten Tagen des Krieges, Ende Februar oder Anfang März 22, ist runtergefahren worden danach, stellt also keinen Strom her, ist von Russland besetzt, soll auch vermint sein, Militär ist dort unterwegs. Man hat inzwischen erreicht, dass IAEA-Beobachter zumindest da sein dürfen, also Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde. Da hat es ja vor einigen Tagen gebrannt. Da sagen die Russen, das war eine ukrainische Drohne, die ist dann in einen Kühlturm geflogen und der stand dann wirklich in Flammen oder besser gesagt in einer dichten schwarzen Rauchschwade. Aus diesem Kühlturm kamen bedrohlich schwarze Rauchwolken. Ich glaube, Selenskyj selber ist zitiert worden mit den Worten, da brennen die Russen alte Autoreifen ab. Wie auch immer, man hat dieses Atomkraftwerk, das ist im Kriegsgebiet und wenn das explodiert, dann hätten, oder wenn da etwas passiert, dann hätten wir ein großes Problem. Und es gibt jetzt ein zweites, nämlich in Kursk. Das ist 60 Kilometer entfernt von der Grenze, 30 bis 40 vom aktuellen Frontverlauf und fast jeden Tag lesen wir hier von der russischen Nationalgarde, die Sicherheitsvorkehrungen sind dort nochmal hochgefahren worden. Also da ist offensichtlich, das hat man zumindest auf dem Schachbrett als eine Figur, die man spielen kann. Das hoffen wir nicht, dass das passiert. Es ist nicht sehr wahrscheinlich in Saporija. Wie gesagt, die Reaktoren sind heruntergefahren. Man braucht die Kühltürme auch nicht, aber es klingt besorgniserregend. Und den Kurs klingt es natürlich auch besorgniserregend, dass dort in Drohnen weiter ein weiteres Atomkraftwerk liegt. Aber was jetzt den Einsatz von taktischen Atomwaffen angeht oder die Nutzung der über 5000 Atomsprengköpfe, die es gibt in Russland, das halte ich zum heutigen Tag also wirklich für unwahrscheinlich und extrem unwahrscheinlich noch dazu, dass das dort passiert, auf russischem Gebiet von Russland gestartet. Dass man sagt, jetzt in Kursk oder auch in den 4 annektierten Gebieten Donetsk, Lugansk aus russischer Perspektive, Saporija oder Cherson oder auf der Krim setzen wir taktische Atombomben ein. Das halte ich für ausgesprochen ausgeschlossen. Und woanders würde es eigentlich, so ich das sehe, keinen wirklichen Sinn ergeben aus russischer militärischer Perspektive. Kurze Antwort also, ich denke, mit dieser Gefahr wird gespielt oder mit dieser Angst, die wir haben, wird sehr effektiv gespielt, aus russischer, insbesondere propagandistischer Sicht. Das ist ja ein Dauerthema in den russischen Propagandasendern. Da wird Berlin oder London sowieso in Schutt und Asche gelegt mit Atombomben, Washington auch immer wieder. Aber da ist glücklicherweise nichts dahinter und auch diese neue rote Linie, ihr seid auf unserem Gebiet, hat nicht dazu geführt, glücklicherweise, dass Atombomben eingesetzt worden sind.
Danke dir, Frank, für deine Einschätzung.
Gerne.
Das war Frank Eichmann aus dem ARD-Studio Moskau und das war's auch für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Neben Rebecca Barth, die ja auch dabei war, sage ich tschüss, Carsten Schmiester aus Hamburg. Die nächste Ausgabe planen wir dann wie gewohnt schon für den kommenden Dienstag wieder. Dann sind wir nach der halben Sommerpause wieder im gewohnten Zweitakt unterwegs, also immer dienstags und freitags für Sie, für euch, mit neuen Informationen, Hintergründen, mit Einordnungen, Expertengesprächen, aber eben auch mit dem Blick auf andere Themen aus dem Ressort Sicherheitspolitik und auch mit dem Blick in andere Krisenregionen dieser Welt. Bis dahin freuen wir uns immer über Feedback und Fragen. Die Adresse lautet streitkräfte@ndr.de. Und zum Abschluss noch ein besonderer Podcast-Tipp. Der True Crime Podcast Kunstverbrechen unserer Kollegen von NDR Kultur hat eine neue Staffel. Dieses Mal dreht sich aber die ganze Staffel nur um einen einzigen wichtigen Fall. Hören wir mal rein.
Hey, Kunstverbrechen, der True Crime Podcast aus der Kunstwelt ist zurück mit einer neuen Staffel.
Freuds Bacon-Porträt ist eine Ikone.
Es geht um einen krassen Cold Case und unsere bisher härteste Recherche bei Kunstverbrechen.
Das finde ich das Allerschlimmste gewesen.
Gemeinsam mit euch suchen wir ein vor über 30 Jahren gestohlenes, sehr wertvolles Gemälde.
I would like to believe that it was stolen from love.
Es wird eine nervenaufreibende und möglicherweise gefährliche Reise zwischen Berlin, London, Leipzig und einem geheimen Ort in Norddeutschland.
Er hat mir auch relativ eindeutig gesagt, dass wenn dieser Mensch die Tür überhaupt aufmachen wird, er nicht auf die Fragen eingehen wird, sondern eher handgreiflich werden wird.
wir den Cold Case wieder heiß machen und das gestohlene Bild finden?
In der ARD-Audiothek hört ihr alle Folgen von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
Und wir verlinken Kunstverbrechen natürlich auch nochmal in den Shownotes unserer Episode.